Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du dich mit dem Thema, wie unsere Eltern uns bis heute prägen und warum es nie zu spät ist, eine schöne Kindheit zu haben, auseinandersetzt. Ich bin Michael König, dein Transformationscoach und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen. Wer kennt die Situation nicht, wenn der eigene Partner oder andere zu uns sagen, du bist genau wie deine Mutter oder dein Vater? Und das, obwohl wir uns innerlich geschworen haben, keinesfalls so zu werden. Dann sind wir aber zum Beispiel genauso bewertend, übervorsichtig oder kritisch wie unsere Eltern. Intuitiv spüren wir, dass unsere Eltern und alle wichtigen Bezugspersonen uns maßgeblich für unser Leben geprägt haben. Und natürlich prägen auch wir unsere Kinder. Und das mit allen Konsequenzen. In diesem Podcast gehe ich im ersten Teil der Frage nach, wie unsere Eltern uns prägen und welche Muster und Glaubenssätze dadurch entstehen. Du wirst dabei Gelegenheit haben, auch deine Grundprägung und Glaubenssätze zu erkennen. Auf dieser Basis stelle ich dir im zweiten Teil kraftvolle Techniken vor, um diese begrenzenden Muster zu durchbrechen. Wie diese Techniken in der konkreten Coaching-Praxis eingesetzt werden, erläutere ich im dritten Teil an zwei konkreten Coaching-Fällen. Ich komme damit gern dem Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer nach, die sich in meinen Podcasts noch mehr Praxisbeispiele wünschen. Den Abschluss des Podcasts bildet ein sehr persönlicher Erfahrungsbericht meiner Teilnahme an dem Selbsterfahrungsseminar Familienkreise, in dem ich meine eigene Familiengeschichte intensiv aufgearbeitet habe. Du kannst also gespannt sein. Beginnen wir nun mit Teil 1, wie unsere Eltern uns prägen und Muster und Glaubenssätze entstehen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder jeder kennt die Weisheit des Volksmundes, der davon spricht, dass bestimmte Dinge in der Familie liegen und über mehrere Generationen hinweg zu verfolgen sind. Und in der Tat zeigen Untersuchungen, dass Beziehungs-, Gefühls- oder auch Verhaltensmuster sowohl bei einzelnen Personen wie auch in ganzen Familiensystemen zu finden sind. Wie entstehen nun diese Muster? Jeder, der selbst ein Kind hat, weiß. Kinder lernen, indem sie ihre Eltern und enge Bezugspersonen nachahmen. Das hat zur Folge, dass wir durch unsere familiäre Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, reich gesegnet werden und zugleich auch an ganz bestimmte Schwierigkeiten gebunden werden. Zum anderen haben wir alle uns angepasst in unserer Kindheit, um die Liebe und Anerkennung unseres Umfeldes zu erhalten und um dazuzugehören. Die Weisheitstradition und die aktuellen Forschungen der Verhaltenspsychologie bestätigen das Vorliegen dieser Muster und greifen diese auf. In diesem Beitrag werde ich meinen Fokus auf den modernen Ansatz der sogenannten Schematherapie und der uralten Persönlichkeitstypologie des Enneagramm legen. Die Schematherapie geht auf den US-Psychologen Jeffrey Young zurück. In einem prägnanten Beitrag schildert die Fachzeitschrift Psychologie heute in der Ausgabe vom Februar 2021 die Grundzüge dieses Ansatzes. Er geht davon aus, dass uns ein unbewusstes Navigationssystem durch unser Leben führt und unsere Verhaltensweisen und Gefühle in Beruf und Privatleben steuert. Viele Menschen neigen dazu, durch ihre inneren Überzeugungen immer wieder in Problemsituationen zu geraten. Also zum Beispiel aus Angst verlassen zu werden, geben sie stets mehr, als sie bekommen. Oder im Beruf meinen sie nur durch Höchstleistungen Anerkennung zu erhalten. Yang spricht vom sogenannten Schemata, also fest in uns verankerten Gefühls- und Gedankenmustern, die unser Verhalten steuern. Sie sind eine Art dauerhafte Bewältigungsreaktion auf kindliche Belastungen, die so das Verhalten noch im Erwachsenenalter prägen. Denn werden kindliche Bedürfnisse nach Liebe, Stabilität und Grenzen nicht gut erfüllt, entstehen Schemata als Antwort auf diese frühen Prägeerfahrungen. Diese werden dann zu hinderlichen Wegbegleitern. Wird eines dieser Schemata im Erwachsenenalter durch eine neue Situation wieder wachgerufen, treten intensive Gefühle, wie zum Beispiel Wut, Traurigkeit oder Angst, auf. Die früh erlernten hinderlichen Muster werden also wieder aktiviert und stellen den erneuten Versuch dar, die kindlichen Grundbedürfnisse zu erfüllen. Jeffrey Young unterscheidet insgesamt 18 Schemata, die durchaus große Überschneidungen zur Typologie des Enneagramm mit seinen neuen Mustern aufweisen. Damit wird für mich wieder einmal deutlich, wie das Wissen der Weisheitstradition durch die moderne Forschung bestätigt wird. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werde ich den folgenden Fokus auf die Muster des Enneagramms legen. Das Enneagramm ist eine uralte Persönlichkeitstypologie. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die antike Philosophie und frühchristliche Theologie. In Deutschland wurde es durch den Pastor Andreas Ebert bekannt. Sein Buch Das Enneagramm zusammen mit dem US-Franziskanerpater Richard Rohr verfasst, ist das Standardwerk in Deutschland. Meine weiteren Ausführungen in diesem Teil beruhen damit vor allem auf den Erkenntnissen dieses sehr empfehlenswerten Buches. Was ist nun das Enneagramm? Das Enneagramm hilft uns zu verstehen, was die Grundzüge unserer, also auch deiner Persönlichkeit sind, was uns wichtig ist und was in uns vorgeht. Es ist damit ein ausgezeichneter Schlüssel zur Selbsterkenntnis und zur Erkenntnis über andere. Vor diesem Hintergrund ist das Enneagramm ein wichtiges Werkzeug in meiner Arbeit mit Menschen. Ich selbst hatte das große Glück, in den letzten Jahren an mehreren Intensivseminaren bei dem deutschen Enneagramm-Experten und mittlerweile guten Freundes Andreas Ebert teilzunehmen. Diese Erkenntnisse aus diesen Seminaren fließen natürlich auch in meine Arbeit ein. Das charakteristische Enneagramm-Symbol besteht aus 9 Punkten, die auf einem Kreis angeordnet sind und mit 9 Linien auf besondere Weise miteinander verbunden sind. Die Punkte repräsentieren die 9 unterschiedlichen Charaktermuster, wobei jeder Mensch grundsätzlich einem Muster schwerpunktmäßig zugeordnet werden kann. Die Beschreibung der Muster besteht jeweils aus der Erläuterung von deren Grundüberzeugung und Einstellungen, Werten und besonderen Fähigkeiten, häufigen Konfliktmustern und bevorzugten Handlungsstrategien sowie Entwicklungs- und Reifungsherausforderungen. Die Muster entstehen, wie bereits beschrieben, als Anpassungs- und Überlebensstrategien in Kindheit und Jugend und zeigen sich als Automatismen und Fixierungen. Um dazu zu gehören und die Liebe und Zuwendung unserer Eltern und Erzieher zu bekommen, haben wir uns angepasst, Teile von uns abgespalten und durch Wiederholung bestimmte Strategien entwickelt. Diese Strategien unserer Kindheit haben sich tief in unser Unterbewusstsein eingebrannt und werden auch später in unserem Leben durch äußere Einflüsse, sogenannte Trigger, zum Beispiel durch unseren Partner, ausgelöst. Ist dies der Fall, reagiert dann der kleine Junge oder das kleine Mädchen in uns natürlich dann in Verbindung mit der nur sehr begrenzten Eigenmacht. Grundlage zur Transformation dieser Muster ist die Bewusstmachung dieser Muster, um unser eigenes Denken und Handeln besser zu verstehen. Diese Erkenntnis ist dann die Grundlage für die Entwicklung und Reifung, unter anderem mittels Einsatz kraftvoller Techniken, die ich am Ende des Beitrags vorstellen werde. Und sicher bist du nun ganz gespannt, welche Muster es gibt und welches dein prägendes Muster ist. Daher werde ich jetzt holzschnittsartig die Kernelemente der neuen Muster vorstellen. Ich lade dich ein, selbst zu überprüfen, welchem Muster du bzw. dir wichtige Menschen angehören. Es kann dabei durchaus sein, dass du Anknüpfungspunkte zu mehreren Mustern hast. Und ich lade dich ein, jetzt auch für dich einen ruhigen Rahmen zu schaffen, dass du dich voll und ganz jetzt auf die Beschreibung der Muster einlassen kannst, um gut für dich zu erkennen, welchem Muster du insbesondere angehörst. Wenn du noch nicht in einer ruhigen Umgebung bist, dann halte hier den Podcast kurz an, schaffe eine gute Stimmung, eine ruhige Atmosphäre, um dich voll und ganz auf die Beschreibung der Muster konzentrieren zu können. Ich werde nun jedes Muster sehr prägnant beschreiben. Ich werde die Bezeichnung des Musters nennen, das Selbstbild, die Prägung und den Sprachstil. Und ich lade dich ein, einfach mal hineinzuspüren, zu vertrauen, mit welcher Beschreibung du in Resonanz gehst. Beginnen wir mit Muster 1, die auch mit Perfektionist überschrieben wird. Der Perfektionist ist von dem Selbstbild geprägt, ich habe Recht. Und er hat die Überzeugung, ist zu der Überzeugung gelangt, dass alles perfekt sein muss. Er ist meist ein Musterkind, hat Liebe bekommen durch Erfüllung der Erwartungen und der Sprachstil ist moralisierend und belehrend, also Menschen so mit dem erhobenen Zeigefinger. Gehörst du vielleicht dazu? Kommen wir nun zum Muster 2, der als Helfer und Geber bezeichnet wird. Das Selbstbild ist, ich helfe und die Prägung ist, ich werde geliebt, wenn ich zärtlich und hilfsbereit bin und meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle. Der Sprachstil ist schmeichelnd und beratend. Kommen wir zum Muster 3, dem Erfolgstyp oder auch Dynamiker. Sein Selbstbild ist geprägt von der Überzeugung, ich habe Erfolg. Er erlebt die Überzeugung, ich bin gut und liebenswert, wenn ich gewinne und erfolgreich bin. Und er ist in seiner Sprache sehr werbend und begeisternd. Kommen wir nun zum Muster 4, Künstler, Romantiker, der geprägt ist von der Überzeugung, ich bin anders. Die frühe Prägeerfahrung war durch Verlusterfahrung und Fehlen ursprünglicher Liebe gekennzeichnet, was wiederum zu Schaffung von Liebesquellen in der Fantasie und Sehnsucht nach Erfüllung durch die große Liebe geprägt ist. Also Menschen, die immer auf der Suche nach der großen Liebe sind, sind auch diesem Muster angehörig und haben einen Sprachstil, der mit lamentierend, aber auch lyrisch beschrieben werden kann. Muster 5 ist der Beobachter und der Denker. Erste Überzeugung gelangt, ich blicke durch. Prägung ist dadurch gekennzeichnet, dass die innere Leere durch zu viel oder zu wenig an Nähe durch die Eltern dazu geführt hat, dass sich derjenige oder diejenige zurückgezogen hat in die Innenwelt. Und der Sprachstil dieses Typs, dieses Musters ist erklärend, systematisierend. Nach dem Motto, Wissen ist Macht. Vielleicht gehörst du ja dazu, zu der Überzeugung, Wissen ist Macht. Muster 6, Loyale und Skeptiker. Sie haben ein Selbstbild. Ich tue meine Pflicht, also sehr pflichtbewusste Menschen. Und die Prägung ist in der Gestalt, dass das fehlende Urvertrauen durch vielleicht unbeherrschte Eltern dazu geführt hat, nach Beschützern zu suchen, beziehungsweise Gefahren schon im leisesten Anflug zu wittern. Diese Menschen haben das Muster 6, haben eine sehr warnende und begrenzende Grundhaltung und sie haben gleichzeitig aber auch so einen sechsten Sinn für Gefahren. Muster 7, die Optimisten und Epikureer sind vom Selbstbild geprägt, ich bin glücklich. Meist ist es hier so, dass nach einem erlebten Trauma sie Strategien entwickelt haben, um Leid zu vermeiden, indem sie verdrängen und zum anderen ihr ganzes Leben daran nach ausrichten, möglichst viel Genuss und möglichst wenig Schmerz zu erleben. Das sind also solche Menschen, die auch von Party zu Party, von ja, positiven Erlebnissen zu positiven Erlebnissen so ihr Leben zusammenstellen. Und ihr Sprachstil ist eher schwatzhaft und auch sehr viel Geschichten erzählend. Muster 8 bezeichnet mit Führer, Beschützer, Boss. Selbstbild ist, ich bin stark. Die Prägeerfahrung ist die, dass die Welt weiche Tendenzen bestraft und daher Härte wichtig ist. Botschaften der Eltern könnten damals gewesen sein in der Kindheit, lass dir nichts gefallen, wehr dich. Ihr Sprachstil ist herausfordernd und demaskierend. Und wir sind dann schon beim Muster 9, Vermittler, Harmoniemensch, Selbstbild geprägt, ich bin zufrieden. Als Kind wurden sie vielleicht oftmals übersehen oder ignoriert und waren gleichzeitig aber auch vielfach Vermittler in Familienkonflikten. Sie haben damit ein Gespür für die Bedürfnisse anderer und streben nach Harmonie. Also so dieses Harmoniestreben, das ist ein ganz klares Grundmuster dieses Typs, dieses Musters 9. Und der Sprachstil ist abschweifend und eher monoton. Hast du dein Muster gefunden? Falls nicht, höre dir doch die letzten 5 bis 6 Minuten noch einmal an, spul noch einmal gerne zurück. Oder schau einmal auf meine Website gemeinsam-aufsteigen.de. Dort findest du unter den Beiträgen auch nochmal eine Übersicht, eine tabellarische Übersicht mit der Beschreibung der 9 Muster des Enneagramms. Denn es ist wichtig, das eigene Muster zu kennen. Die Kenntnis des eigenen prägenden Musters ist die Grundlage, um sich von der damit zusammenhängenden Fixierung zu lösen und damit insgesamt als Mensch zu wachsen. Die Entstehung dieser Muster hängt eng mit den uns als Kind vermittelten Botschaften zusammen, die wir sowohl verbal als auch nonverbal empfangen haben. Der Gestalttherapeut Franz Mittermeier beschreibt dazu in seinem sehr empfehlenswerten Buch »Neue Helden braucht das Land« unter anderem folgende Antreiberbotschaften, die die meisten von uns in dieser oder ähnlicher Form sicherlich schon einmal gehört haben. Sei perfekt. Sei stark. Streng dich an. Pass auf dich auf. Beeil dich. Diese Botschaften wirken besonders stark, da das Kind meint, nur okay zu sein, wenn es diese Gebote befolgt. Hört das Kind die Botschaften immer wieder, können daraus Glaubenssätze entstehen, die zu zwanghaften Verhalten führen können. Ein Beispiel: Wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin nur okay, wenn ich perfekt bin, werde ich es mir schwer erlauben zu entspannen und loszulassen und gleichzeitig auch große Konflikte mit meiner unvollkommenen Umwelt haben. Ich werde zum getriebenen Perfektionisten und finde mich dann vor allem im Enneagramm Muster 1 des Perfektionisten wieder. Und so hat jeder von uns bestimmte begrenzende Glaubenssätze über sich und das Leben entwickelt, die unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln prägen und beeinflussen. Und an dieser Stelle lade ich dich ein, dir jetzt etwas Zeit zu nehmen und zu überprüfen, welche hinderlichen Glaubenssätze aus deiner Kindheit dich noch heute prägen. Und du kannst darauf vertrauen, dass dir dein Unterbewusstsein jetzt oder in wenigen Sekunden Impulse, Sätze, Erinnerungen zeigen wird oder sie in dir aufsteigen werden. Du kannst gerne auch hier kurz den Podcast unterbrechen und dir gerne eine Notiz machen, was da gerade aufsteigt. Kommen wir nun zum Teil 2. Es ist nie zu spät für eine schöne Kindheit, kraftvolle Techniken persönlicher Transformation. Nachdem du nun weißt und erlebt hast, wie Muster und Glaubenssätze dein Leben prägen, stellst du dir sicherlich die Frage, was kann ich nun tun, um diese zu transformieren? Und diese Frage ist besonders bedeutend, wenn du selbst ein Kind hast, Kinder hast oder haben möchtest. Und zwar deshalb, um eben nicht die eigenen begrenzenden Muster und Glaubenssätze an deine Kinder weiterzugeben. Und die positive Botschaft ist, dass es eine Vielzahl von kraftvollen Techniken gibt, mit denen ich in meiner Arbeit mit Menschen sehr intensive Erfahrungen gemacht habe. Die erste Technik: Arbeit an einschränkenden Glaubenssätzen. Grundlage der beschriebenen Muster sind Überzeugungen und Einstellungen, zu dem ein Mensch vor allem in seiner Kindheit gelangt ist und was er für wahr hält. Diese Glaubenssätze sind wie eine Brille, die wir aufsetzen. Sie steuern damit den Fokus unserer Aufmerksamkeit und bestimmen, welche Informationen wir wahrnehmen und wie wir sie interpretieren. Einschränkende Glaubenssätze, wie zum Beispiel: Nur wenn ich erfolgreich bin, bin ich liebenswert, schränken uns enorm ein. Sie setzen uns unter Druck und führen dazu, dass wir Teile von uns abspalten. Zum Beispiel eben bedingungslos zu lieben und geliebt zu werden. Und durch dieses Abspalten eben auch insgesamt die Entwicklung unseres vollen Potenzials zu begrenzen. Es gibt nun eine Vielzahl dynamischer, kraftvoller Techniken, mit denen ich arbeite, um diese einschränkenden Glaubenssätze zu transformieren. Eine Möglichkeit besteht zum Beispiel darin, dass meine Kunden den einschränkenden Glaubenssatz zunächst bewusst aussprechen und erleben, denn Bewusstheit ist der erste Schritt von Transformation. In einem zweiten Schritt formulieren Sie dann einen förderlichen Glaubenssatz als Gegensatz zum Ausgangssatz. In einem dritten Schritt erleben die Kunden in einem schnellen Wechsel Ausgangssatz und Gegensatz immer wieder bis zu einem Punkt, an dem innerlich neue Erkenntnisse entstehen und der alte Glaubenssatz zerstört werden kann. In einem letzten Schritt wird dann der neue Glaubenssatz tief im Unterbewusstsein verankert und mit dem Kunden konkrete Schritte erarbeitet, um den neuen Glaubenssatz durch ganz konkrete Aktivitäten wirklich mit Leben zu erfüllen. Instrument Nummer 2: Change History. Transformation schwieriger Situationen aus der Vergangenheit. Im Rahmen meiner NLP-Ausbildung habe ich eine Vielzahl beeindruckender Techniken selbst erlebt und erlernt, um schwierige Situationen der Vergangenheit zu transformieren. Ausgangspunkt dafür sind Prägungen, das heißt einschneidende Erfahrungen aus der Vergangenheit. In einem strukturierten und geführten Prozess unterstütze ich Menschen dabei, diese Prägung bewusst zu machen und anschließend verändert neu zu erleben. Dazu wird in einem ersten Schritt die heutige einschränkende Verhaltensweise oder ein innerer Konflikt und das damit zusammenhängende Symptom in Form eines Gefühls, Wortes oder Glaubenssatzes identifiziert. In einem zweiten Schritt geht der Betroffene auf seinem Lebensweg zurück an die Stelle, wo er die früheste Erfahrung mit dem Symptom gemacht hat. Also dem Zeitpunkt der Entstehung der Prägung. Aus sicherer Entfernung sieht er oder sie sich nun die damalige Situation an und identifiziert weitere beteiligte Personen, Es können zum Beispiel die Eltern oder Erzieherinnen sein. Durch die Betrachtung ist der Betroffene nun in der Lage zu erkennen, was sein früheres Ich und die anderen Beteiligten an Ressourcen gebraucht hätten. Ressourcen zum Beispiel in Form von Selbstvertrauen, Liebe oder Mut. In einem imaginären Prozess gibt dann der Betroffene diese benötigten Ressourcen in diese Situation hinein. Anschließend erlebt er, aufgeladen mit diesen Ressourcen, die damalige Situation und überschreibt die alte Prägung. Es ist für mich immer wieder wunderbar zu erleben, wie die Menschen, mit denen ich arbeite, diese Erfahrung erleben und ihren Zustand dann oft als wie neu geboren beschreiben. Gestärkt durch diese transformative Erfahrung wird dann der Rückweg zur Gegenwart angetreten. Die Festlegung der nächsten kraftvollen Schritte in die Zukunft runden dann diese dynamische Erfahrung ab. Das dritte Instrument: Akzeptanz und Vergebung. Unsere Eltern prägen uns, und zwar egal, ob sie bereits gestorben sind, wir mit ihnen im Konflikt leben oder ob wir vielleicht sogar den Kontakt abgebrochen haben. Vielleicht gehörst du ja auch dazu. Aber wir sind und bleiben an die Eltern gebunden, auch und gerade, wenn Konflikte bestehen oder bestanden. Diese Konflikte sind dann eine Hypothek für unser eigenes Leben. Deshalb ist es für mich als Coach eine wichtige Aufgabe, meine Kunden dabei zu unterstützen, Akzeptanz zu schaffen, Konflikte mit den Eltern aufzulösen und am Ende auch für Vergebung zu sorgen. Zum Einsatz kommen in meinem Coaching dabei unter anderem Rituale, Stühlearbeit mit imaginären Gesprächen und Aufstellungen. Dabei unterstütze ich die Betroffenen zu erkennen, dass es die Eltern so gut gemacht haben, wie sie es damals konnten. Und das auch, wenn es für den Betroffenen nicht gut genug war. Durch Akzeptieren des Vergangenen, Anerkennung des Guten und insgesamt durch Vergebung wird ein Raum unendlichen Friedens und Freiheit geschaffen, der heilt und stärkt. Er ist oftmals die Basis für eine Neuauflage in der Beziehung zu den Eltern, die sich dann stärkend auf alle Lebensbereiche auswirkt. Teil 3: Konkrete Beispiele aus der Coaching-Praxis. Ja, auf Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer werde ich nun 2 Fälle aus der Coaching-Praxis vorstellen. Beginnen möchte ich mit Anton. Der Name ist geändert. Anton, 34, Ingenieur und bereits Teamleiter in einem multinationalen Konzern, kommt zu mir ins Coaching. Obwohl er sehr erfolgreich ist, klagt er doch über ein sehr hektisches Leben und innere Unruhe, die sich unter anderem in Schlafstörungen manifestiert. Gegenüber seinem Chef verhält sich Anton sehr ergeben, nimmt jeden Auftrag an und hat dann Probleme, die Vielzahl dieser Aufträge in seinem Team umzusetzen. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen, erledigt er die Aufgabe vielfach nach Feierabend selbst. Sein Privatleben ist durch eine starke Bindung zu seiner Familie, insbesondere seinem Vater, gekennzeichnet. Fast jedes Wochenende unterstützt er seinen 60-jährigen Vater im elterlichen Handwerksbetrieb und verbringt dort erstaunlich viel Zeit mit ihm. Anton, obwohl sehr attraktiv, ist ungewollt Single. Er berichtet, dass er immer wieder Frauen kennenlernt, aber bereits nach den ersten Treffen von Seiten dieser Frauen kein Interesse besteht, was ihn sehr belastet. Im Coaching zeigte sich, dass es sein vordringliches Ziel ist, konkrete Techniken zu erlernen, um Stress zu reduzieren. Das bestätigen mir auch meine Erfahrungen mit Männern im Coaching. Gerade für sie ist der erste Zugang zu persönlicher Transformation der Körper. Wer seinen Körper zunächst wieder stärker wahrnimmt, ist dann auch besser in der Lage, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und anzuschauen. Anton spürte in dem integralen Körpertraining mit mir die Energien seines Körpers und erlebte in der von mir angeleiteten Meditation eine innere Ruhe und Freiheit von Gedanken. Aus allen Übungen, die ich ihm zeigte, wählte er ca. 10 aus, die sich für ihn gut anfühlten. Zudem nahm er sich vor, täglich 5 Minuten Atembetrachtungsmeditation durchzuführen. Auf Basis dieser Körpererfahrung war Anton dann noch besser bereit, sich den tiefer liegenden Herausforderungen zu stellen. In der Auftragsklärung im Coaching wurde für mich deutlich, dass Anton vor allem durch das Enneagrammmuster 3, Erfolgstyp Dynamiker, geprägt ist. Damit ist Leistungsorientierung der prägende Faktor im Leben von Anton. Die Wurzeln hierfür lagen, wie das Coaching zeigte, in der Erziehung. Anton berichtete, dass sein Vater sehr oft seine Liebe an Leistung geknüpft hatte. Meine Erfahrungen mit männlichen Kunden zeigen mir immer wieder, wie wichtig für einen Mann die bedingungslose Liebe des Vaters war und ist. Leider erlebe ich aber oft, dass der Vater abwesend oder selbst schwach war oder, wie bei Anton, die Liebe an harte Bedingungen, wie zum Beispiel eben den äußeren Erfolg, geknüpft waren. Dies wirkt stark bis in das jetzige Leben nach, in dem Männer die Vaterfigur, zum Beispiel in Vorgesetzte, genau wie bei Anton, hineinprojizieren und ihnen dann ergeben folgen. Oder in der Gestalt, dass diese Männer nicht aus ihrer Mitte heraus leben, oft zweifeln und im Kern noch immer nach der Liebe des Vaters sich sehnen. Nach einigen Coaching-Sitzungen erkannte Anton, dass er noch immer auf der Suche nach der bedingungslosen Liebe seines Vaters war und ihn auch deshalb so stark unterstützte. Und weiterhin wurde deutlich, dass der Mensch, der noch immer nach der Liebe des Vaters dürstet, nur schwer in der Lage ist, aus dem Vollen zu schöpfen und damit eben selbst auch Probleme hat, wirklich tiefe Liebesbeziehungen einzugehen. Zunächst gilt es nämlich, wie so oft, diesen Wunsch nach innerer Liebe zu stillen, bevor eine erfüllende Partnerbeziehung möglich ist. Im Coaching arbeitete ich mit Anton an verschiedenen Glaubenssätzen und half ihm dabei, schwierige Situationen aus seiner Kindheit mit seinem Vater zu überschreiben und neu zu erleben. Dies ermöglichte ihm, anschließend in einem kraftvollen Ritual seinem Vater neu zu begegnen. Gestärkt in dieser inneren Energie und der inneren Klarheit unterstützte ich Anton dabei, die für ihn notwendigen Gespräche sowohl mit seinem Vater als auch mit seinem Chef vorzubereiten. Im Nachgang dieser Gespräche berichtete er mir, wie überrascht, am Ende allerdings auch dankbar, beide Männer von dieser kraftvollen Offenheit von Anton waren. Im Ergebnis des Coachings fand Anton zu einem selbstbewussten, empathischeren und auf mehr Autonomie ausgerichteten Verhältnis zu seinem Vater und seinem Chef. Dies ermöglichte es ihm, eine ganz neue Work-Life-Balance für sich auszugestalten. Sehr hilfreich für ihn sind noch immer die erlernten Körperübungen aus unserem integralen Körpertraining sowie eine 15-Minuten-Meditation pro Tag. Er sagt selbst über sich, dass ihm Leistung immer noch sehr wichtig ist. Gleichwohl erkannte er, dass dies nur ein Teil des Lebens ist und eben auch Entspannung, Sport, Zeiten der Stille für sich selbst enorm bedeutsam für eine hohe Lebensqualität sind. Mit dieser Haltung konnte er mittlerweile auch schon einige spannende Frauen kennenlernen. Der zweite Coaching-Fall ist Miriam. Auch hier ist der Name aus Diskretionsgründen geändert. Miriam, 41, Leiterin einer Kita und alleinerziehende Mutter eines 5-jährigen Sohnes, kommt zu mir ins Coaching. Obwohl sie als Kita-Leiterin schon sehr gefordert ist, steckt sie fast all ihre freie Zeit in ihr ehrenamtliches Engagement, unter anderem im Sportverein und in der Kirchgemeinde, sowie in der Hilfe für ihren großen Freundeskreis. Miriam sagt selbst, dass sie sich für andere aufopfert und selbst wenig Unterstützung von anderen erhält, was sie oft sehr wütend macht. In Beziehung zu Männern zeigt sich, dass sie immer wieder solche Männer in ihr Leben zieht, die sich von ihr wie eine Mutter umsorgen lassen. Das geht eine Zeit lang gut, bis auch hier wieder die Wut durchbricht und die Beziehung zerstört. Zu ihrer eigenen Mutter hat sie nur noch wenig Kontakt. Ausgangspunkt des Coachings von Miriam waren ihre Wutanfälle und ihr, wie sie selbst sagte, ausgeprägtes Helfersyndrom. In der Auftragsklärung wurde für mich deutlich, dass Miriam vor allem durch das Enneagramm Muster 2 Helferin geprägt ist und die Fürsorge für andere ein Schlüsselaspekt ihres Lebens ist. Das Coaching zeigte, dass sie zu dem Glauben gelangt ist, dass nur, wenn sie anderen hilft, sie selbst liebenswert ist. Mit Blick auf die Wutanfälle fragte ich nach, in welchen konkreten Situationen sich diese äußerten. Es waren vor allem Situationen, in denen sie aus ihrer Sicht nicht ausreichend für ihr Engagement gewürdigt wurde, beziehungsweise in denen sie nicht um Unterstützung gebeten wurde. Mehr und mehr kam sie zu der sicher nicht leichten Erkenntnis, dass diese Hilfe für andere nicht nur altruistisch motiviert ist, sondern dass sie es auch braucht, gebraucht zu werden. Also noch einmal, sie erkannte, dass sie es auch braucht, gebraucht zu werden. Und das war für sie, wie viele mit dem Enneagrammmuster 2, eine durchaus schmerzhafte, aber enorm wichtige Erkenntnis. In den folgenden Coaching-Sitzungen schauten wir uns gemeinsam an, wie die Glaubenssätze in ihrer Kindheit entstanden sind. Es wurde deutlich, dass Miriam bereits, als ihr Vater früh die Familie verließ, Verantwortung übernehmen musste. Nicht die Mutter war für sie da, sondern sie musste die Mutter und den jüngeren Bruder stützen und immer wieder die eigenen Bedürfnisse zugunsten der Familie zurückstellen. Im Coaching half ich ihr, schwierige Situationen zu überschreiben und in einem imaginären Gespräch gerade gegenüber ihrer Mutter ihre Gefühle, auch und gerade die Wut und ihre Bedürfnisse auszudrücken und klarzumachen. Klarzumachen, dass sie damals die Kleine war und doch die Last der Großen auf sich genommen hat. Diese Erkenntnis und das klare Aussprechen war für Miriam enorm emotional bewegend und befreiend und nicht wenige Tränen flossen. Gestärkt durch diese Erfahrung nahm Miriam auch wieder Kontakt zu ihrer Mutter auf und sprach sich mit ihr aus. Es wurde deutlich, dass die Wut bisher ganz wesentlich ein Ausdruck der Unzufriedenheit über sich selbst war. Eine Unzufriedenheit über das eigene Unvermögen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen und diese klar zu artikulieren. Auf Basis dieser Bewusstheit half ich ihr dann, ihre höchsten Werte zu benennen und zu erleben, die, wie sich zeigten, sehr eng mit ihren Bedürfnissen zusammenhingen. Mit dieser Klarheit erkannte Miriam, dass sie auch mehr Zeit für sich selbst braucht und nicht jede freie Minute für Beziehungen verplanen sollte. Auch diese Erkenntnis ist für einen Enneagrammtyp 2 nicht gerade die leichteste. Deshalb zeigte ich Miriam im Rahmen des integralen Körpertrainings verschiedene Formen der Meditation als ein Baustein für mehr bewusste Zeit für sich selbst. Miriam gefiel besonders gut die liebende Güte-Meditation zur Herzöffnung, die sie seither regelmäßig einsetzt. Insgesamt berichtete Miriam am Ende unserer Coaching-Sitzung, dass sie viel mehr Klarheit über ihre Bedürfnisse hat und diese auch äußert und ein für sie stimmiges Verhältnis von Gemeinschaft und Zeit für sich selbst hat. Dadurch gingen die Wutanfälle deutlich zurück und ihre Beziehungen sind nunmehr insgesamt harmonischer. Die Meditation der liebenden Güte erlebt sie immer wieder als Kraftquelle und Ruhepol in einem ansonsten sehr hektischen Leben. Wenn auch dich diese Meditationsform interessiert, kannst du dir den Beitrag in meinem Podcast zum Thema Herzöffnung anhören und bekommst dort auch eine Anleitung zu dieser Meditationsform. Kommen wir nun zum letzten Teil dieses Podcasts. Meine Selbsterfahrung mit dem Selbsterfahrungsseminar Familienkreise. Die Güte eines Coaches hängt für mich ganz wesentlich davon ab, inwieweit er selbst vorangegangen ist und seine Themen angeschaut und bearbeitet hat. Neben den Erfahrungen in meiner NLP- und Coaching-Ausbildung habe ich meine Familiengeschichte auch in einer sehr intensiven Form, in einem 6-Tage-Intensiv-Selbsterfahrungsseminar unter dem Titel Familienkreise im Rahmen der sogenannten großen Heldenreise Ende 2020 angeschaut und bearbeitet. Ziel dieses Seminars ist es, die beschriebenen alten und begrenzenden Muster aus der Ursprungsfamilie zu erkennen und aufzulösen. Diese Erfahrung klärt das jetzige Geschehen in der Gegenwartsfamilie und gibt damit die Kraft und eine klare Perspektive, um eine Vision der Zukunftsfamilie zu entwickeln. All das wird euch eine spannende Kombination von Gestaltkörperarbeit, Fantasiereisen, Meditation, Aufstellungstechniken, Ritualen und einer Vielzahl weiterer kreativer Techniken erarbeitet. Den größten Raum im Seminar nimmt die Bearbeitung der negativen Botschaften und Programme aus der Ursprungsfamilie ein. Diese blockieren, wie bereits beschrieben, ganz wesentlich Teile unserer Kraft und unserer Fähigkeiten. In einem ersten Schritt werden dazu diese negativen Botschaften in einer Neuinszenierung in das Bewusstsein gehoben. Ich erkannte für mich hierbei Botschaften aus meiner Kindheit, die Konfliktthemen Kontrolle, übermäßige Planung, Dominanz, aber auch Schwäche adressierten. In Kleingruppen wurden nun diese Botschaften bearbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Dies erfolgte zum Beispiel in der Gestalt, dass Gruppenmitglieder die Rolle des Trägers der negativen Botschaften des Vaters oder der Mutter übernahmen und mich intensiv und wiederholend mit der Botschaft, wie zum Beispiel, du musst immer die Kontrolle haben, verbal konfrontierten. Meine Aufgabe war es nun, in einem sehr energievollen und kraftvollen Akt die negative Botschaft und das Gruppenmitglied niederzuschlagen, bis dieses nicht mehr aufsteht und die Botschaft. Dieses Niederschlagen erfolgte durch ein Einschlagen auf eine Matte und nicht auf die Person an sich. Und es ist vielleicht vergleichbar mit dem intensiven Einschlagen auf einen Boxsack. Gleichwohl reagiert der Rollenträger in dem Moment so, als würde ihn der Schlag direkt treffen. Durch vollen Körpereinsatz in Verbindung mit Ausdruck der Stimme merkte ich selbst an einem gewissen Punkt, dass die Botschaften keinen Einfluss mehr auf mein Gefühlserleben hatten. Meine ganze Persönlichkeit hatte verstanden, dass ich stärker als diese Botschaft bin, dass sie mir nichts mehr anhaben kann. In diesem Moment sagte ich, ich bin fertig mit dir. Diesen Satz höre ich nie wieder von dir. Anschließend sprach der Rollenträger aus der Gruppe die Botschaft noch einmal, um zu prüfen, ob wirklich keine energetische Ladung mehr vorhanden ist. Ist dies der Fall? War das der Fall? Dann zeigte sich Folgendes. Indem wir uns der alten, schmerzvollen Erfahrung stellen, sie wiedererleben, wird enorm viel Energie frei, die uns hilft, das alte Muster zu transformieren und mit einer Fülle von neuer Lebensenergie gestärkt daraus hervorzugehen. Auf Basis dieser Transformation gelang es mir dann, in einem imaginären Dialog mit wichtigen Menschen einzusteigen, bei denen Kontrolle ein wichtiges Konfliktthema war und dabei tiefe Heilung und Verbundenheit zu spüren. Insgesamt konnte ich nach dem Seminar mit wesentlich mehr Freiheit, Vertrauen, Liebe und Zuversicht gestärkt in den Alltag zurückkehren. Ein sich unmittelbar an das Seminar anschließendes Konfliktgespräch mit einem besonders wichtigen Menschen konnte ich mit enormer Klarheit und Vertrauen führen und damit die Basis für noch tiefere Verbundenheit schaffen. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt. Habe ich deine Neugier geweckt? Wenn du mehr zu einem der Themen wissen möchtest, wie zum Beispiel zum Enneagramm oder zu dem Seminar, dann kontaktiere mich gerne. Vielleicht möchtest du dir sogar deine eigenen Muster anschauen und deine begrenzenden Glaubenssätze bearbeiten. Oder vielleicht endlich inneren Frieden mit deinen Eltern schließen. Gerne unterstütze ich dich als Coach bei dieser kraftvollen Herausforderung, denn es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit zu haben. Mehr über mich und meine Arbeit und die Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website gemeinsam-aufsteigen.de. Ich danke dir für dein Interesse und freue mich, wenn wir gemeinsam aufsteigen.